Das Donau 3 FM Weihnachtsmarktradio. Direkt vom Ulmer Münsterplatz auf deine Ohren.
Und damit sind wir jetzt auch wieder draußen zu hören. Mal vielleicht einen kleinen, mal kurz ein Winke-Winke machen, wenn wir draußen zu hören sind. Super, und da ist die Stimmung auch wunderbar. Und die Stimmung dürfte auch normalerweise an der Rennstrecke gut sein bei den Jungs hier von Einstein Motorsport. Normalerweise Gummiabrieb, normalerweise Öl, ja nicht weniger, aber sagen wir mal Elektro und so weiter und so fort. Weihnachtsmarkt, Romantik, Weihnachten, passt es überhaupt zu euch?
Ja, schon. Also ich meine, das ist neben der ganzen Konstruktion von so einem neuen Rennwagen meine willkommene Abwechslung, hier auf dem Weihnachtsmarkt zu sein. Vielleicht mal auch einen Glühwein zu trinken zwischendrin, und studieren müssen wir auch irgendwie noch. Genau, also das ist schon ganz, ganz cool in der Weihnachtszeit. Da bekommen wir aber sonst, wenn wir am Rennwagen sind, nicht ganz so viel von mit. Wir bereiten uns natürlich schon fleißig auf die nächste Saison vor, die jetzt gerade wieder am Anlaufen ist. Aber wir genießen die Stimmung dann auch noch bei uns. Wir stellen uns auch mal so eine kleine Lichterkette hin, kleinen Weihnachtsbaum.
Also ich glaube, das Logo, ich weiß nicht, ob man es von draußen sieht, hier auf der Brust, Einstein Motorsports also zu Gast. Stellt euch doch einfach mal kurz vor, wer seid denn ihr, was macht ihr an der Uni, genau?
Also ich bin der Maurice, ich bin 23 Jahre alt, ich studiere im zweiten Semester Master, da studiere ich Systems Engineering and Management, und im Team bin ich seit 2023 und irgendwie hocken geblieben, weil es einfach mega Spaß macht.
Ich bin Jonathan, ich bin 24 Jahre alt, ich komme gebürtig aus Norddeutschland, also von der Nordseeküste, bin dann nach meiner Lehre als Informatiker zum Studieren hier nach Ulm gezogen und habe mich dann beworben bei Einstein Motorsport, wurde angenommen und bin dann direkt nach einem halben Jahr Teamcaptain geworden. Das war für mich auch eine ganz schön wilde Zeit, und habe dann das letzte Jahr den Teamcaptain gemacht bei Einstein Motorsport und bin jetzt noch beratend tätig für unsere aktiven Mitglieder, damit alles auch wieder gut läuft.
Ja, sehr cool, und wir sehen es schon draußen an den Gesichtern, ja, Ulm hat ein Motorsportteam, unfassbar. was macht ihr denn genau bei eurem Motorsport? Also wie würdet ihr das beschreiben, wenn es noch nie jemand was von Einstein Motorsport gehört hat?
Also wir sagen immer, das ist ein weltweiter Konstruktionswettbewerb. Das ist wirklich riesengroß, da nehmen bis zu 15.000 Studenten dran teil. Also wirklich ein weltweites, internationales Ding. Und wir bauen und konstruieren einen Rennwagen in Eigenregie.
Okay.
Genau, das kann man mal so grob dazu sagen. Dann treffen wir uns immer alle, einmal im Jahr, ganz viele Teams aus der ganzen Welt, Australien, Amerika, auf verschiedenen Rennstrecken in ganz Europa. Und dann fahren wir Rennen gegeneinander und gucken nachher, wer der Beste ist. Ja.
Okay, aber kann man das mit der Formel 1 vergleichen, oder ist das dann schon ein paar Stufen runter?
Ich würde sagen, das ist so die kleinste Formelklasse, also die Einsteigerklasse als Student. Man hat auch nicht dieses Head-to-Head-Race, wie man es von der Formel 1 kennt, sondern das wird eher in Disziplinen aufgeteilt. Da geht es dann, deswegen meinte Jonathan schon, Konstruktionswettbewerb. Da geht es um Beschleunigung, es werden die Querbeschleunigungen getestet und am Ende auch die Ausdauerfähigkeit des Fahrzeugs. Und daher ist der Vergleich ein bisschen schwierig, aber es ist auf jeden Fall der Einstieg zur Formel 1.
Okay, also ihr seid ja quasi ein Hochschulteam aus TH Ulm, HNU und Uni Ulm, richtig?
Genau.
Genau, und jetzt mal wie würdet ihr jemand erklären, was ihr genau macht? Weil das ist ja irgendwo eine Mischung aus Uni-Projekt, Rennteam, irgendwas dazwischen. Wo ordnet sich das ein? Also kann man auch dann, wenn ihr irgendwann fertig seid mit Studieren, da noch weitermachen, oder zögert man das Studium dann extra raus, um weiterhin dabei zu sein?
Also wir sind ein Verein. Ein studentischer Verein, da kann tendenziell jeder mitmachen. Von der Formula Student, das ist die Rennklasse, die wir eben mitfahren, da ist es eben vorgeschrieben, dass man als Mitglied, wenn man da mitmachen möchte, eingeschriebener Student sein muss. Jedoch haben wir natürlich viele sogenannte Alumni, die eben fertig mit Studieren sind, die uns immer wieder unterstützen, die auch immer noch beim Verein sind, die zum Beispiel Altfahrzeuge warten. Also selbst wenn man mit seinem Studium durch ist, findet man immer noch seinen Platz bei uns, bei Einstein Motorsport. Genau.
Ja, würde ich auch ganz genauso unterschreiben. Ich meine, wir sitzen an der Technischen Hochschule in Ulm. Mhm. Wir haben aber Studenten von allen drei Unis, was echt mega cool ist. Das ist auch ziemlich einzigartig in ganz Deutschland, dass wir drei Universitäten in einem Team vereinen. Und das ist natürlich für die Kompetenz, die wir im Team haben, Wahnsinn. Ne? Also wir haben die Wirtschaftler von der HNU, wir haben die Techniker oder die Praktiker von der THU und dann haben wir noch die ganzen Theoretiker von der Uni. Und das passt wirklich mega zusammen. Und ich würde auch sagen, das ist auch zuträglich zu unserem Erfolg, den wir jetzt auch im letzten Jahr hatten, dass das so gut miteinander harmoniert, ja.
Ah, okay, also sind es dann quasi verschiedene Studiengänge innerhalb der Unis, aber dann kann da jeder mitmachen, egal ob Mediziner oder wie auch immer.
Studiengang ist völlig egal, Hauptsache Lust und Laune und Bock aufs Projekt bei uns.
Und wie viel seid ihr da jetzt in dem Projekt?
Wir dürfen gerade so um die 80 Leute sein, ja.
80 also, Leute, wow.
Die ja, genau. aktiv sind und dazu kommen dann eben noch die ehemaligen Studenten, die noch im Verein sind.
Genau. Okay, und Motorsport an sich, wart ihr schon immer begeistert oder kommt das irgendwo her oder genau?
Ich glaube, wir haben wirklich viele Leute im Team, also beachtlich viele Leute, die mit Motorsport nichts zu tun haben. Also okay. die kennen sich auch mit schnellen Autos nicht aus, das interessiert die auch alles nicht so wirklich. Das gibt natürlich die Leute, die Benzin und Blut haben bei uns, keine Frage, ne? Die sind natürlich auch super aufgehoben. Aber wir haben auch Leute, die fasziniert die Technik einfach, ne? Also wir haben halt dadurch, dass wir so ein großes Projekt sind, die Möglichkeiten mit echt, echt geilem Kram zu arbeiten. Und das geht halt von der Hochleistungselektronik, wir haben die Messgeräte da, wir haben alles dafür da. Wir dürfen mit Carbon arbeiten, da haben wir auch ein paar Schmuckstücke mitgebracht und das macht man normalerweise in seinem Hobbygarten nicht. Ne? Mhm. Und deshalb ist es halt jeder, der irgendwie Bock hat, was neben seinem Studium zu machen, Hands-on-Experience zu haben und einfach auch zu lernen, wie man in so einem großen Konstrukt seinen Platz findet, wie man zusammenarbeitet und wie man dann zusammen einen Rennwagen baut und damit dann auf die Competition geht im Sommer. Ich glaube, das ist so ein bisschen so der Kernfaktor, den es ausmacht, was wir bei uns so machen. Ja.
Ist das dann quasi euer Auslandssemester, das ihr dann macht, wenn ihr im Ausland seid? Oder wie nimmt man das mit? Oder weil man muss ja irgendwie nebenher auch trotzdem noch weiter studieren.
Ja, ich glaube, die Brücke zwischen Studium und Einstein Motorsport zu finden, ist schwierig. Viele sehen es als Hobby. Wenn man aber, sage ich mal, sowas macht wie Jonathan als Teamcaptain, dann fließt da schon sehr viel Zeit rein und dann machen dann viele Schieben an die Prüfung oder so. Aber bei uns ist wirklich so, wenn du Bock drauf hast, wir finden für jeden was. Manche sehen es als Hobby, dann kriegt man ein kleineres Projekt und wenn man möchte, dann kriegt man mehr Verantwortung und dementsprechend muss man dann auch die Zeit mitbringen. Ja.
Also quasi, wer Einstein Motorsport liebt, der schiebt oder.
Ja, okay. Genau, ja. Solides Motto, ja.
Okay, sehr cool. Nochmal darauf zurückzukommen. Ich probiere immer so ein bisschen parallel zu finden, dass vielleicht Leute draußen, die vielleicht ab und zu mal Motorsport schauen, sich da ein bisschen was darunter vorstellen können. Aber es ist ja jetzt kein Rennen an sich, du hast vorher schon mal angeschnitten. Es sind mehrere Disziplinen.
Ja, genau. Also wir haben verschiedene Disziplinen. Das unterteilt sich auf den Events, wenn wir da sind. Das sind immer so ungefähr 80 Teams. Das findet dann zum Beispiel jedes Jahr hier auf dem Hockenheimring statt. Und das unterteilt sich immer in die dynamischen und in die statischen Disziplinen. Das heißt, wir haben zum Beispiel auch einen Businessplan, den wir vorstellen müssen. Das ist so eine fiktive Geschäftsidee, die wir mit Teilen von unserem Rennwagen umsetzen müssen. Und die wird dann da in der Jury vorgestellt und auch bewertet. Das ist zum Beispiel eine Sache. Eine andere Sache, wo Maurice letztes Jahr auch zum Beispiel Teamcaptain war, auch sehr erfolgreich, ist der Cost Report. Da wird jedes einzelne Teil von unserem Rennwagen aufgelistet, wie es hergestellt wird, wie viel es kostet, wie viel Aufwand an diesem Teil entstanden ist und das müssen wir dann auch dementsprechend präsentieren und dann geht es nochmal um das Engineering hinter dem Rennwagen, das ist eigentlich immer so ein bisschen die Königsdisziplin, sag ich mal. Da stehen wir wirklich mit 20, 25 Leuten in einem großen Raum unserem Rennwagen rum und dann kommen da 15 bis 20 Ingenieure aus der Industrie von führenden Automobilunternehmern, wirklich Leute, die richtig Plan haben und die fragen dich dann am Anfang, ja, warum so? Warum so und nicht anders?
Okay,
warum vier Reifen, warum die sechs so, ne, sag ich mal. Und das ist natürlich dann immer sehr intensiv. Da muss man auch wirklich richtig was auf dem Kasten haben, damit man dazu jede Frage auch eine Antwort parat hat. Das sind so ein bisschen die statischen Sachen. Dynamisch als Fahrer, Maurice.
Ja, dynamisch gibt es vier Disziplinen. Wie ich schon angesprochen habe, es gibt einmal den Beschleunigungstest. Das sind 75 Meter einfach strikt geradeaus, okay, aus dem Stand. Dann gibt es den Skid-Pad, so nennt sich das. Das ist, kann man sich vorstellen, wie der liegende Acht. Man fährt zwei Rechtskurven und zwei Linkskurven. Der Radius ist dabei definiert. Da wird einfach geguckt, wie schnell geht das Ding in Kurven. Und dann gibt es schon, sage ich jetzt mal, in die Disziplinen, die eher die meisten Motorsportleute kennen. Das ist einmal die Qualifying. Also du hast zwei schnelle Runden. Es ist nicht so wie in der Formel 1, dass man 15 Minuten Zeit hat, eine schnelle Runde zu setzen, sondern man hat wirklich einfach zwei Tries bei einer freien Strecke. Und dann, das ist meistens so die Königsdisziplin, die Abschluss von jedem Event, das ist die Langstreckendisziplin, das Endurance. Da fahren wir 22 Kilometer. Das hört sich jetzt erstmal recht wenig an, aber für ein Prototypenauto ist es echt extrem viel, vor allem von Autos in unserer Klasse ist es extrem viel. Und die 22 Kilometer, die teilen sich dann auf, nach 11 Kilometern gibt es einen Fahrerwechsel. Und hier ist auch das Spannendste, dass das Auto, weil es eben darum geht, ob das Auto belastbar ist, das muss danach genauso vorstehen wie davor. Das heißt, man kann nicht so Geschichten machen mit einem halb kaputten Frontflügel noch irgendwie ins Ziel retten oder so.
Okay.
Nee, weil es ist, wie gesagt, ein Ingenieurswettbewerb und deine Konstruktion, die muss eben halten, die 22 Kilometer.
Also müsst ihr ja quasi, oder wisst ihr beide auch von der anderen Disziplin immer viel oder ist dann quasi jeder so spezialisiert auf sein Zeug, dass du quasi von dem, wie er dann im Auto dann selber fährt, nicht so den Plan hast, aber dafür das Theoretische, oder muss da jeder schon auf dem gleichen Stand sein?
Also wir haben natürlich schon einen straffen Zeitplan. Ne? Also ich meine, die Events sind auf eine Woche angesetzt. Wir haben ein Camp so aufzubauen, wir haben uns selbst zu organisieren, zu verpflegen. Wir müssen natürlich irgendwie Schlafmöglichkeiten schaffen, dann dementsprechend. Das sind immer so die ersten Tage, dann wird das Auto technisch abgenommen. Das heißt, da kommen dann wiederum Ingenieure und ausgebildete Leute, die sagen dann, gucken sich das ganze Auto durch, machen Checklisten, ob alles wirklich sicherheitstechnisch auch so entsprechend ist, dass wir damit fahren dürfen. Mhm. Und dann passiert eigentlich auf den letzten 3-4 Tagen die Action. Also dann ist wirklich hier strikt im Zeitplan, Event nach Event. Dann ist erst der Cost Report, dann der EDR dahinter, der Businessplan passiert parallel. Dann schiebt die andere Truppe schon mit dem Auto zum Acceleration, wo das Auto durchbeschleunigt wird. Und da ist dann schon richtig was los. Also da stehst du wirklich morgens teilweise um 5 Uhr auf und gehst abends um 22 Uhr zurück ins Camp. Machst eine Teambesprechung nochmal, um nochmal den nächsten Tag zu planen. Und dann sind meistens auch alle Leute schon erschöpft und gehen schlafen, ja.
Okay, beeindruckend. Also ist es dann auf jeden Fall ein Event, was quasi so unter den ganzen Ingenieuren dann später in der Arbeitswelt also auch anerkannt ist. Also das kennt man da, oder?
Ja, auf jeden Fall würde ich sagen. Also viele, sehr viele Unternehmen, auch gerade hier in der Region, ob es Automobilsektor ist, ob es Zuliefererindustrie ist, das ist wirklich ganz breit gestreut. Die haben natürlich teilweise auch Leute aus der Formula Student bei sich in den Unternehmen sitzen und die machen dann immer schon selbst dafür so ein bisschen Werbung und sagen, ey, das ist wirklich krass, die Leute studieren ganz normal und nebenbei sind sie teilweise 40 bis 80 Stunden noch dabei, einen Rennwagen zu bauen, sich selbst zu organisieren. Und das kommt natürlich bei den Unternehmen wahnsinnig gut an, aber das ist auch die Symbiose, die es schaffen muss. Wir sind ausschließlich von Sponsoren finanziert. Das ganze Team trägt sich nur durch Sponsoren. Und wir können natürlich geben, dass wir nachher wirklich viel Erfahrung haben, wenn wir aus dem Studium rauskommen, was für die Unternehmer geil ist. Und die Unternehmer können uns halt die Mittel halt zur Verfügung stellen, um dieses Projekt zu realisieren. Das ist immer so eine Symbiose, sag ich mal, ja.
Ja, also habt ihr dann quasi so einen Vorteil dann später, wenn ihr euch zum Beispiel jetzt bei den Unternehmen bewerbt, die da so ein bisschen Geld reingesteckt haben, dass die dann wissen, okay, ja, ey, aus dem wird was, und dann nehme ich den auch dann später an und hat man da quasi die Connections dann auch direkt zu den Unternehmen?
Ich sag immer, das beste Beispiel, wenn man bei uns den Motor entwickelt hat, dann geht man irgendwo in eine Firma und kann sagen, hey, ich habe einen Motor entwickelt, der funktioniert hat, was viele Studenten ohne Praxiserfahrung eben nicht von sich behaupten können. Und das ist halt in den Firmen verdammt hoch angesehen, diese Praxiserfahrung, die man einfach hat, auch im Teamarbeiten und Soft Skills, die man lernt, wie präsentieren durch die statischen Disziplinen etc. pp. Und wie Jonathan schon sagte, die Sponsoren, die kennen uns ja, sonst würden sie uns ja nicht die Mittel zur Verfügung geben. Und dementsprechend wird es schon eigentlich recht gut angesehen in der späteren Arbeitswelt.
Seit wann gibt es das ganze Projekt Einstein Motorsport?
2006. Also 2006 haben die ersten schlauen Leute gesagt, so, wir steigen jetzt ein, wir gehen ja auch in die Formula Student. Dann wurden damals ganz lange Verbrenner gebaut bis 2019. Und dann zur Corona-Pandemie Anfang hat man dann gesagt, so, jetzt gehen wir auch mit der Zeit, wir switchen jetzt von Verbrenner auf Elektro. Und seit 2022 fahren wir dann auch aktiv mit einem Elektrorennwagen. Ja. Mhm. Also so lang ist es schon her, ja.
Jetzt ist ja, glaube ich, der AL25 das aktuellste Modell. Was macht jetzt dieses Auto zum Beispiel alles anders als zum Beispiel jetzt, ja, jetzt gehen wir mal auf den Vergleich von 2.6 rein. Also klar, er fährt Elektro, aber inwiefern ist denn das Auto jetzt, mit dem ihr da dann antretet, anders?
Also man sieht schon so an den Materialien, die allein schon verwendet werden. Also wir haben jetzt hier einen Vollcarbon-Faser-Monocoque. Das heißt, das ganze Chassis ist aus Carbon. Damals war das so ein Stahlgitterrohrrahmen, der halt zusammengeschweißt wurde. Da war ein dicker, fetter Verbrennermotor hinten drin. Das Auto hat über 300 Kilogramm gewogen. Und wir peilen jetzt gerade mit dem neuen Rennwagen unter 200 Kilogramm an. Also da geht schon ordentlich was los. Leistung, ich weiß nicht, ob dir bekannt ist, was der für Leistung damals hatte, der Verbrennermotor.
Damals?
Ja.
Boah, da müsste ich lügen.
Also es wird auf jeden Fall unter 100 PS, glaube ich, gewesen sein.
Okay. Also ich weiß, dass der 19er, der hatte 69 PS.
69, ne? Die Verbrenner 69 PS ungefähr. Wir sind jetzt gerade bei 140 bis 150 PS auf 200 oder 190 Kilogramm schwer. Das geht natürlich dann schon ordentlich ab.
Zieht sich rein in den Sitz.
Das zieht sich richtig rein, ja. Okay. Da wird Maurice sicherlich gleich noch ein bisschen was drüber erzählen, wie das so ist, einen Rennwagen zu fahren. Und im Endeffekt, das ist voll elektrisch. Ne? Also wir haben einen Hochvolt-Akku da hinten drin, der selbst entwickelt, selbst gebaut ist. Wir haben Elektromotoren, die für uns entwickelt wurden, die da drin gebaut sind. Das Ganze ist vorher aussimuliert. Das heißt, wir nehmen auch wirklich nur so viel Gewicht in diesen Wagen rein, wie wir wirklich brauchen an den kritischen Bauteilen. Und allein diese ganze Simulationssache und so, das gab es damals natürlich noch gar nicht, 2006. Ne? Da hat man das fast alles noch auf Papier entworfen und gebaut. Da war auch noch mehr, Handarbeit dran. Und heutzutage, wir sehen das Auto schon, bevor es überhaupt gebaut wird. Ne?
Also, ja, okay, das ist natürlich dann viel digitaler alles.
Großer Unterschied, ja.
erstmals Allrad, kann das sein jetzt bei dem neuesten Modell? Warum auf einmal Allrad? Also müsst ihr nicht den Berg hochfahren oder wie läuft das?
Naja, Allrad gibt halt einfach nochmal zwei angetriebene Räder, die halt nochmal mehr Grip bieten. Mhm. Und für mich, was ich aus Fahrerperspektive sagen kann, das ist sogenannte Torque Vectoring, das ist die Drehmomentenverteilung. Das heißt, wir haben ja nicht einen zentralen E-Motor, sondern wir haben ja in jedem Rad einen Motor, die können wir auch alle einzeln ansteuern, wie wir möchten. Und der große Vorteil ist halt, dass man sowohl die Slip-Control für jedes einzelne Rad bestimmen kann und in Kurven, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Linkskurve fahre, dass die Kurven äußeren Motoren einfach mehr Gas geben. Und genau das Gleiche auch auf der Bremse. Also wir rekuperieren auch an jedem Rad. Und wenn ich jetzt in die Kurve reinbremse, dann ist das Kurveninnere immer mehr am Bremsen. Und ich will es immer nicht machen, aber man muss sich es wirklich wie so Baggerketten vorstellen. Die eine Kette geht nach hinten und die andere geht nach vorne und so schuckst dich das Auto dann um die Kurve, weil wir einfach diesen Allrad eben voll ausnutzen, regelungstechnisch. Mhm. Genau.
Aber nehmen wir uns mal mit in so ein Rennen jetzt beispielsweise. Also ist das dann auch asphaltierte Straße, Hockenheimring oder gibt es da auch, was weiß ich, so Rallye-Dakar-Rennen, wo man dann in der Wüste unterwegs ist? Oder muss man da auf allen Untergründen irgendwie performen können? Wie läuft das ab?
Wir fahren schon auf der Straße. Wir fahren aber nicht die richtigen Kurse, wie zum Beispiel auf dem Red Bull Ring. Fahren wir nicht auf dem Red Bull Ring, sondern wir fahren auf dieser kleinen Kartstrecke, die da im Infield ist. Mhm. Weil einfach unsere, ich sage jetzt mal, Klasse an Auto, die ist dafür nicht ausgelegt. Wir machen 0 auf 100 in 2,6 Sekunden, aber können auch maximal nur 120. Okay. Aber mehr brauchen wir auch nicht. Das ist schon, hat Jonathan schon angesprochen. Bei uns ist wirklich alles nur so viel, wie wir brauchen, und die Strecken, die uns hervorgegeben werden vom Reglement, die brauchen nicht mehr wie 100, 110 km/h. Also warum sollten wir was entwickeln, was mehr kann? Brauchen wir nicht.
Ja, okay.
Und dementsprechend, die Strecken sind dann mit Hütchen abgesteckt. Und es sind meistens, kann man sich vorstellen, wie so etwas größere Kartstrecken. Mhm.
Und wie ist denn, also ich stelle mir das so vor, du hockst jetzt da in einem Auto, selbst gebaut, man muss da ja auch irgendwo, du weißt ja ganz genau, wer hat welche Schraube dran gemacht, irgendwo muss man ja auch den Leuten vertrauen und weiß, wenn jetzt auf einmal gleich irgendwo ein Knopf abfällt, oh, da war der und der Kollege, der Tim oder der Ben oder wer auch immer wieder schuld. Wie gehst du da so mit um? Weil man denkt ja, das Ding ist selbst gebaut.
Ja, also desto länger ich dabei bin, immer mehr mitbekommen, hat man immer mehr Angst, aber am Ende des Tages, hatte Jonathan auch schon angesprochen, wir haben ja auch technische Abnahmen, die wir leisten müssen, und darunter sind natürlich auch ganz viele Sicherheitsaspekte. Also wir müssen gucken, dass unser Chassis bei einem Crash stabil bleibt, dass ich am Leben bleibe. Wir müssen gucken, dass unser elektrisches System sauber funktioniert, dass zum Beispiel kein Kurzschluss mit dem Hochvolt-Akku passiert etc. pp. Und da vertraue ich sage jetzt mal meinen Jungs schon, und ich sag mal, die müssen ja diese Regeln einhalten, und das haben wir immer gemacht. Und
ja, ich würde sagen, am Ende ist es aber auch ein Learning für die Leute, die den Rennwagen entwickeln. Ne? Also die wissen ganz genau, da fährt nachher ein Student von uns mit 120 km/h über die Rennstrecke, wirklich ein sehr schneller, performanter Rennwagen, und da darf man sich eigentlich auch keine Fehler leisten. Ne? Also gerade bei den kritischen Bauteilen, da muss wirklich alles stimmen. Natürlich kommt es mal vor, dass was passiert, aber der Rennwagen ist an und für sich schon mal so sicher ausgelegt, dass dem Fahrer nichts passiert da drin. Zumindest bei uns ist in der gesamten Historie noch nie irgendwas passiert.
Toi, da kommt man
mal kurz auf jeden Fall, keine Frage. Ja. Und auch sonst kommt es schon sehr, sehr selten vor, dass sich da mal irgendjemand verletzen sollte. Aber natürlich ist es schon vorgekommen. Also gerade an den Anfängen von unserem Elektroauto, da ist mal zum Beispiel so eine Spurstange gerissen an der Feder, an der Radaufhängung, und das ganze Rad links weg, und dann rollst du da mit 80 km/h mit drei Rädern aus, und dann halt auch wirklich, da zitterst du schon ordentlich, ne? Aber das wird immer weniger, auch durch diese ganzen Simulationsgeschichten immer weniger, und die Leute arbeiten da auch wirklich vernünftig, und dem kann man schon vertrauen.
Gab es denn auch schon mal so einen Moment, wo ihr gesagt habt, oh, okay, das funktioniert ja sogar wirklich. Also, dass man so gesagt hat, okay, testen wir mal irgendwie, aber auf einmal klappt's. Gab's sowas schon mal?
Das mal so, würde ich sagen. Also manchmal hocken wir an Testtagen, es funktioniert gar nichts, und manchmal sind wir an Testtagen, uns klappt einfach, es funktioniert.
Ja. Das ist eine riesige Wundertüte, ne? Aber es ist schon ganz schön oft, dass wir gerade so in der Steuerung von dem Rennwagen, diese ganzen Fahrdynamik-Aspekte, die wir vorhin angesprochen haben, da ist das schon immer manchmal so eine kleine Wundertüte. Und da ist es vorgekommen, ich war zuerst auch in diesem Team, ich habe Fahrfunktionen entwickelt, und dann war Maurice mit mir auf dem Testplatz. Ich habe noch gerade das neueste Programm raufgeladen, sagt Maurice, ey, pass auf, jetzt könnte wirklich vieles passieren, ne? Sei vorsichtig. Und Maurice startet den Rennwagen, will aufs Gaspedal drücken, und der Rennwagen fährt rückwärts los. Und das sind natürlich schon so eine Momente, ist das. Das ist natürlich schon sehr schlecht. Ne? Maurice hat natürlich auch schnell gehandelt, hat den Rennwagen ausgeschaltet. Wir haben nachgeguckt, woran es lag. Man fand Vorzeichenfehler drin gewesen. Aber es passieren auch solche Sachen. Ne? Wir sind Studenten. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Und fake it till you make it, glaube ich. Das Stichwort. Wo testet ihr denn den Rennwagen hier in der Region?
Aber wir sind auf verschiedenen Rennstrecken unterwegs. Also wir haben hier zum Beispiel in Egen sind wir auf dem Testplatz. Die Firma Iveco stellt uns auch einen Testplatz zur Verfügung. Teilweise auch auf abgesperrten Parkplätzen oder Privatgeländen, wo wir fahren dürfen. Da sind wir aber auch wirklich immer auf der Suche. Also falls da draußen irgendjemand ist, der eine große freie Fläche zur Verfügung hat, wir suchen auf jeden Fall. Das heißt, gerne uns da mal kontaktieren. Aber grundsätzlich dann so auf abgesperrten großen Flächen der Testen, ja.
Okay, okay. Maurice, du bist ja jetzt kein gelernter Rennfahrer, aber war es bei dir schon immer früher so klar, ja, ich fahre gern Kart, ich setze mich da auch rein oder kam das dann einfach irgendwie?
Tatsächlich hat es bei mir mit dem Kartfahren begonnen. Also in der Jugend war ich aktiv in einem Kartverein und dann war ich in der Hochschule und wir stellen natürlich diese alten Autos bei uns in der Hochschule aus, um natürlich auch neue Leute anzulocken und so hat man mich auch angelockt. Und dann habe ich mich einfach mal beworben und irgendwie war ich im Kart der Schnellste und so bin ich es dann irgendwie geworden. Und seitdem brenne ich dafür, ja. Mhm. Also es ist übers Kartfahren gekommen, ja.
Okay, juckst du dich dann nicht so mal drin zu sitzen oder denkt man sich da...
Doch, doch. Okay. Also ich bin jetzt ja letztes Jahr Teamcaptain gewesen und ich sehe immer nur, wie viel Spaß die Leute da drin haben. Und nach den Events hat mich dann mein technischer Leiter angeschrieben und meinte so, ey komm, jetzt müssen wir den auch mal fahren. Und dann haben wir den Rennwagen eingepackt, sind auf die Teststrecke gefahren und dann haben wir uns beide mal reingesetzt und also ich glaube, ich habe 15 Minuten nur durchgeschrien. Also es gibt auch Videos davon, das ist extrem lustig anzuschauen. Das kannst du so als normaler Mensch gar nicht verkraften, was da los ist. Also wenn du wirklich das Gaspedal durchdrückst, du bist in 3 Sekunden von 0 auf 100, beschleunigst da in eine Kurve rein und das zieht dich einfach nur auseinander. Also ich bin 5 Minuten gefahren und dann auch erstmal Ende. Konditionell, wirklich, du hast Schultern tun weh, Arme tun weh, das ist wirklich heftig. Also das ist ein Erlebnis, das gibt dir sonst nur der Freizeitpark und nicht mal so doll, würde ich sagen.
Okay, krass. Und man kennt ja diese Videos, wo Lando Norris oder Max Verstappen oder wer auch immer quasi trainiert mit der Kopfschlinge da, dann alles so den Nacken hart machen. Machst du das dann auch so ein paar Tage vorm Rennen? Oder?
Tatsächlich, ich mache ein bisschen Oberkörper. Nacken habe ich jetzt so nicht angefangen, aber tatsächlich, wo wir den Umstieg auf Allrad gemacht haben und dann eben dieses Torque-Vectoring dazu kam, dann sind die G-Kräfte natürlich höher geworden. Da war das schon so, am Tag danach war schon ein Muskelkater im Nacken schon da, ja.
Und nicht vom Schulterblick, sondern...
Nicht vom Schulterblick. Ja.
Am Ende sieht man ja immer nur das fertige Auto dann auf der Rennstrecke, aber... Man kann sich, glaube ich, gar nicht so richtig vorstellen, was da so alles dahinter steckt, bis so ein Auto fertig ist, oder?
Nein, Jonathan. Also das geht meistens überhaupt gar nicht. Also ich komme ja ursprünglich aus dem Norden und meine Eltern haben den Rennwagen das erste Jahr gar nicht gesehen und wussten gar nicht, was sie so macht. Die wussten nur, dass ich da wahnsinnig viel Zeit verbringe und meinen immer so, was machst du da eigentlich? Mhm. Und du kannst den Leuten das fast gar nicht erklären. Ne? Wenn du sagst, ja, du bist im Rennteam, brauchst einen Rennwagen, dann kommen manche Leute an und sagen, ja, mit so einer Fernbedienung oder wie macht ihr das dann? Und du musst eigentlich mal hingehen, du musst es wirklich mal sehen, anfassen, musst dich mal reinhocken und dann macht es immer einen Klick und du verstehst, das ist ernst. Also da geht es wirklich richtig rund und das ist hier nicht mehr in den Kinderschuhen, sondern das ist schon ganz schön weit vorne und dann versteht man eigentlich, was da los ist. Und wenn man dann den Rennwagen fahren sieht, dann wissen die Leute auch Bescheid.
Okay, aber wie lange dauert denn das jetzt, dass ihr das den AL25 da fertig habt? Dauert das jetzt oder startet man das beispielsweise heute und ist dann erst 2028 fertig oder hat man auch immer nur ein Jahr Zeit für so einen Rennwagen?
Also wir gehen den Einjahresturnus, es gibt Teams, die fahren 2. Mhm. Aber wir versuchen auch jedes Jahr einen Rennwagen zu bauen. Meistens startet die Saison im Wintersemester, also hat jetzt begonnen für uns. Dann fängt es an mit Konstruieren, da sind wir jetzt bald durch. Die Konstruktionsphase geht meistens so bis Dezember. Dann startet natürlich das Aufbauen und Fertigen und Montieren des Rennwagens. Das dauert mal so, je nachdem wie alles läuft. Und dann ist man gegen Mai fertig, hat dann 2 Monate Zeit zu testen und im Juli geht's auf die Events. Also wir haben immer ein sehr, 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 sehr knackiges Jahr, muss man wirklich sagen.
Und was kostet da so ein bisschen mehr Nerven, Technik oder Zeitmanagement? Was ist da so ein bisschen?
Ich meine, du musst dir vorstellen, du arbeitest mit 80 Studenten zusammen, die alle das erste Mal so richtig in einem großen Projekt zusammenarbeiten. Und das kostet dich schon Nerven. Also da bist du schon wirklich richtig involviert. Ne? Da passieren Sachen wie in einem ganz normalen Unternehmen. Da fällt mal jemand aus, dann ist die Baugruppe nicht besetzt, dann wird es nicht rechtzeitig fertig, dann fällt ein Lieferant aus, die Bauteile kommen nicht rechtzeitig. Und da musst du natürlich dann überall drauf irgendwie eine Lösung für finden. Du musst das adaptieren, du musst das Team zusammenhalten, dass halt alle zusammen an einem Strang ziehen, sonst wird der Rennwagen auch nicht fertig. Und das ist schon sehr komplex. Also ich würde sagen, das kostet ungefähr beides sehr viel Nerven. Beziehungsweise den Ingenieuren kostet natürlich dann das Technische mehr Nerven. Und mich als Team-Captain, ich koste natürlich immer die Leute ein bisschen mehr Nerven.
Okay, okay. Gucken wir mal auf das letzte Jahr, 2025. Was war 2025 für euch für ein Jahr für Einstein Motorsport? War erfolgreich oder?
Aber Wahnsinn.
Ich glaube, das war das erfolgreichste Jahr für Einstein überhaupt. Nicht nur der Sieg in Frankreich, sondern auch in den anderen Events waren wir also ultra gut, muss man einfach so sagen. Und auch der Umstieg auf Allrad, ich glaube, niemand von uns hätte gedacht, dass es so gut läuft.
Ja.
Weil einfach, wie gesagt, das Jahr ist so kurz und wir haben ja diesen Step gemacht von Heckantrieb auf Allrad und dass es so funktioniert, hat, glaube ich, niemand von uns erwartet.
Aber zugegebenerweise schon eine ziemlich hoch und Tieffahrt. Also wir sind echt mit dem ersten Event in Österreich gestartet, am Red Bull Ring. Da war schon alles super, also die Motoren haben noch so ein bisschen, da gab es noch so ein, zwei Probleme, die wir hatten, deshalb konnten wir nicht ganz so schnell fahren, wie wir wollten. Trotzdem einen 12. Platz gegen 70 Top-Teams durchgesetzt. Also da fährt wirklich nur noch die Creme de la Creme in Red Bull und hier in Deutschland auf dem Hockenheimring. Das war schon echt ein guter Auftakt. Dann waren wir auf dem Hockenheimring bei der Formula Student Germany. Da hatten wir wirklich Probleme. Also da sind wir dann in diesem Langstreckenrennen in der ersten Kurve ausgefallen. Da war echt, da waren wir ganz schön die Tränen nahen. Also muss ich auch sagen, da ist mir auch eine Träne gekommen, auf jeden Fall, als ich das gesehen habe. Das ganze Team war mega niedergeschlagen, das war echt hart. Und das darauffolgende Event war dann in Frankreich, FS France, und das war direkt danach. Das heißt, wir sind auf den Sonntag fertig geworden, haben dann alle Sachen zusammengepackt, sind mit der ganzen Kolonne nach Frankreich runtergefahren.
Zwischendrin noch getestet, um die Fehler von FSG auszumerzen.
Ja, genau, zwischendrin.
In Karlsruhe doch.
Zwischendrin in Karlsruhe bei unseren Freunden von dem Formula Student Team Karlsruhe noch testen gewesen auf der Fahrt nach Frankreich. Und in Frankreich lief es dann. Also da lief es wirklich, da haben wir echt abgerissen, da war echt alles genauso, wie wir uns das vorgestellt hatten. Das Auto lief super, das Team hat wirklich nochmal echt alles gezeigt, was es hat. Und da haben wir den ersten Platz geholt, den Gesamtsieg. Und das war natürlich, also ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich dran denke, war wirklich geil.
Aber wie kommt man denn da so raus? Also die Driverless-Ergebnisse waren jetzt nicht so schlecht bei dem deutschen Formula Student Event. Aber trotzdem muss man ja immer gucken, dass man quasi aus solchen Rückschlägen, wie jetzt aus dem in Deutschland, dann irgendwie nach Frankreich, dann kommt ja direkt sowas, so ein überragendes Ergebnis. Ich meine, Gesamtsieg ist ja unfassbar. Wie kommt man dann aus dem Loch da raus?
Boah, es ist, wir sind es gewohnt. Also du bist schon über die Saison eigentlich schon so ein bisschen gefestigt, weil du musst da schon viele Probleme lösen. Und das ist halt bei uns, wenn die Leute da mitmachen und Bock haben, dann sind die dabei. Und die haben das ganze Jahr lang so hart gearbeitet dafür, dass dieser Rennwagen da im Endeffekt steht. Und dann lässt es dir nicht malig machen. Also dann ziehst du wirklich bis zum bitteren Ende durch. Du gibst nochmal alles. Auch wenn du nur 2 Stunden geschlafen hast, die nachts, da ist jeder wieder voll dabei und zieht halt durch und macht es halt fürs Team. Und dieser Zusammenhalt, dieser Spirit, den wir da haben in unserem Team, das ist richtig geil. Und das hilft uns dann halt auch aus so einen tiefen Phasen wieder am Hockenheimring herauszukommen und dann nochmal alles zu geben.
Ja. Aber ihr seid ja auch Studenten. Ja, nimmt das mal mit. Wie feiern denn Studenten einen Gesamtsieg einer Formula Student Frankreich?
Ausgiebig, ne?
Ja, der gewonnene Wein war eine halbe Stunde weg, wa?
Ja, also so wie man sich es vorstellt, das nehmen wir uns dann, lassen wir es auch noch nicht nehmen. Ne? Wir hatten da dann auch von dem Event selber so ganz teuren Wein bekommen. Der war schon, ist gar nicht aufgefallen. Die haben wir dann gebürtig aus unserer Siegertrophäe getrunken. Ne? Wir haben den ganzen Abend gefeiert. Ja. Wir haben es richtig ausklingen lassen und dann sind wir zurückgefahren. Also da wird natürlich dann, also die Emotionen waren da echt der Hammer.
Ja. Okay, okay. Und jetzt will man ja irgendwie darauf aufbauen. Kann man das überhaupt noch 2026 dann toppen? Oder welche Ziele habt ihr da vor?
Ja, zu toppen geht's immer, ne? So ist nicht. Wir sind natürlich noch nicht da, wo wir hinwollen. Wir wollen auf Platz 1. Das ist unser Ziel. Das haben wir uns auch dieses Jahr wieder gesetzt, dass wir wirklich mit der Spitze konkurrieren und da alles geben. Und gerade jetzt auf den Events in Deutschland wollen wir natürlich dieses Jahr nochmal zeigen, was in uns steckt, was wir drauf haben. Und diese Motivation und dann halt auch dieses Ziel vor Augen zu haben, da kann man natürlich immer was machen, ne? Also kann da technisch ziemlich tief ins Detail gehen. Da gibt es immer noch Gewichtsoptimierung in dem Auto. Da gibt es immer noch Optimierung in der Technik, die man betreiben kann. Also wenn man Bock hat, kannst du da alles umsetzen. Ne? Und das macht's dann aus. Ja.
Wie viele Vorgaben werden dann da so gegeben? Also man kennt das ja auch, wie nochmal der Vergleich zur Formel 1. Mhm. Da muss ja dann der Reifenabtrieb so und so groß sein. Man muss den Fahrer wiegen danach. Mhm. Wie schaut das bei euch aus? Macht jetzt jedes Team auf einmal Allrad, also auf der Welt? Mhm. Oder sagt ihr da, ihr habt jetzt dann ein Novum? Oder?
Also Allrad fahren tatsächlich viele Teams mittlerweile. Einfach weil es aktuell die schnellste Variante ist. Und zu den Vorgaben, ja, wir haben auch genau wie die Formel 1 einen dicken Schinken an Reglement, wo wir uns dran halten müssen, sei es irgendwelche Maße, sei es Leistung. sei es Bauräume, von wie wir unser Aero-Paket hinmachen und vor allem auch viele Sicherheitsaspekte, die in dem Reglement drinstehen, die wir dann natürlich auch einhalten müssen, die natürlich auch, einfach eingehalten werden müssen, ja. Mhm.
Ja, es ist schon sehr wichtig. Ne? Also ich meine, das ist nicht, es kommt öfters vor, dass Teams auch gar nicht fahren auf den Events, weil sie irgendwo eine Regel überlesen haben und dann ganz falsch gebaut haben. Ne?
Okay.
Das kann schon vorkommen. Das heißt, das knüppelhart, da musst du wirklich dreimal durchlesen, damit du wirklich nichts vergisst, auch nichts auslässt. Und im Endeffekt kann man natürlich auf der einen Seite sagen, ja, es ist ein hartes Reglement, das ist schon echt blöd, wenn du da nicht auf den Events fahren darfst. Auf der anderen Seite ist natürlich die Sicherheit von unseren Fahrern im Vordergrund. Und wenn da ein sicherheitskritisches System ist, was nicht die Vorgaben erfüllt und da ist irgendein Risiko für den Fahrer bei, dann geht es halt einfach nicht. Ne? Mhm. Und das ist schon wichtig und da sehen wir dann auch ein.
Ja, und auch die Fairness.
Ja.
Muss man auch dazu.
Ja, klar, natürlich. Also irgendwo ist es ja auch ein Wettbewerbssport, ja. Da gehört die Fairness dazu.
Und ja, voll.
Der Geist des Sports soll ja erhalten bleiben. Maurice, Cost und Manufacturing klingt ja erstmal trocken, ist aber extrem wichtig. Was musst du da zeigen?
Der Cost Manufacturing Report kann man sich vorstellen, der ist so dreigegliedert. Man hat zuerst, wie Jonathan schon meinte, eine Stückliste. Also ich zeige denen praktisch, dass wir alle Teile, die wir haben, in unseren Stücklisten in verschiedenen Baugruppen sortiert haben etc. pp. Und von diesen Baugruppen wird immer eine ausgesucht, die ist auch vom Reglement vorgegeben und die müssen wir dann genauer analysieren. Das heißt, da geht es um Fertigungsprozesse, Kosten, die seit diesem Jahr auch Emissionen. Und der dritte Teil, der ist dann so ein bisschen genereller, da wird einfach dein generelles Verständnis von Fertigung, Management und so getestet. Also das ist, glaube ich, so mal kurzfasste Cost Report.
Ich meine, du kannst auch mal kurz erklären, wie das so ist auf den Events, ne? Wenn dann die Judges ankommen, du stehst vor dem Rennwagen.
Ist das so ein bisschen wie so ein Kolloquium, wo man quasi nicht die Bachelorarbeit, sondern das Auto verteidigen muss?
Oder? Ja, man kann sich so ein bisschen vorstellen. Also das Auto steht meistens in der Mitte, wir stehen ums Auto drumherum und dann kommen da 3 bis 4 Judges und da wird nicht schnell geschnackt, sondern irgendwann kommt der Gong. Und dann geht's los. Und dann stellen die eben diese Fragen. Meistens beginnt mit, ja, zeig mir mal dieses Teil in deiner Stückliste, dann zeigst du das. Dann geht's weiter mit, okay, dann sag mir mal, wie ihr das hergestellt habt. Dann erklärst du ihm, wie man das hergestellt hat. Und der fragt dich dann einfach, ja, ich finde ein Beispiel mit dem Kolloquium echt gut.
So aber das ist aber schon gnadenlos, ne? Also das muss auch schon dazu sagen. Die nehmen sich das Lenkrad, das nehmen sie dann ab. Dann lassen sie sich das teilweise sogar noch aufschrauben, konnten da ganz unten rein und sehen...
Ja, mach doch mal kurz. Nein.
Ja, ja. Und dann sehen sie da so eine kleine Scheibe und dann sagen sie, die Scheibe da, wo ist die denn in eurer Liste?
Ah, ehrlich?
Und, ja.
Also die wollen die wirklich Fehler finden, oder wie?
Ja. Da sind die trainiert drauf. Das sind wirklich so Trüffelhunde, die Fehler finden. Oh Gott.
Aber, also... Ja, das... Erstens das und zweitens ist halt das Niveau auch einfach so hoch mittlerweile. Also bei uns ist es so, wenn man einen Teil nicht mehr drin hat, dann kann man sich eigentlich schon die Top 5 abschminken.
Erst vorgestern sind die Ergebnisse der Weltrangliste rausgekommen, ne?
Ja.
Also, haben wir uns ja angeguckt.
Ja, Cost Report sind wir auf der Weltrangliste tatsächlich auf Platz 3.
Wow, wow.
Da bin ich
da richtig... Da kann man schon mal klatschen da draußen. Das ist ja unfassbar.
da bin ich richtig stolz drauf, auf mein Team und auch auf meine Vorgänger. Ich mache seit 2 Jahren Cost Report. Das ist mein 2. Jahr, es werden immer die letzten 3, also auch die Vorarbeit von denen vor mir, super klasse, wirklich einfach konstant Cost Report oben mitgespielt und wir sind halt da, wie er schon sagte, auf einem Niveau, ja, wenn die Scheibe fehlt, dann ist eigentlich schon abgeschminkt das Podium und dementsprechend bereitet man sich eben vor, ne?
Jonathan, wie schaut denn so deine Rennwoche, ich nenne es mal, oder Eventwoche aus, also von Ankunft bis im besten Fall den Wein leer saufen. Ja,
im besten Fall bist du natürlich als Teamcaptain bei der Ankunft schon total fertig. Mhm. Und du musst ja auch dafür sorgen, dass dann irgendwie das ganze Material, dass alle Leute da irgendwie hinkommen, dass alles eingepackt ist. Na, das beginnt auch immer schon Wochen davor mit einer Vorbereitung. Ne? Da wird sich Pläne aufgestellt, was für Verpflegung gibt es wann, wo, wer ist überhaupt dabei, wer hat sich angemeldet, wo wurde denn doch vielleicht nochmal vergessen, irgendwo auf der Anmeldeseite vom Veranstalter die Versicherung zu hinterlegen oder so. Ne? Ja. Da bist du natürlich dann schon echt... knackig hinterher, aber wenn du dann schon mal da bist, also dann fahren wir wirklich morgens ganz früh los, zum Beispiel in Hockenheimring, da sind wir mal relativ früh unterwegs, wir kommen dann an, die ersten Teams haben schon ihre Camps aufgebaut und dann legt sich so langsam dieser Schalter um und dann gehst du in diesen Formula-Student-Event-Mode rein und dann teilen wir schon immer so ein bisschen auf, dann geht die Hälfte der Truppe, geht direkt an den Hockenheimring, bringt den Rennwagen dahin, baut dort die ganze Box auf, also wir kriegen da so einen Raum zur Verfügung gestellt, wo dann unser ganzes Werkzeug steht, wo der Rennwagen steht, wo wir alles an diesem Rennwagen halt erledigen müssen. Und ich bin ja meistens immer auf der Eventzeit mit und schaue, dass da das ganze Camp aufgebaut wird, dass jeder was zu tun hat, dass da jetzt keine Leute hier schon anfangen, sich ein Bier aufzumachen, bevor es überhaupt losgeht. Und da musste dann wirklich immer knackig hinterher sein. Und ja, wenn der Tag dann anfängt, dann schedulest du natürlich immer alles, guckst, dass jeder auch wirklich da ist, wo er hingehört. Du guckst, der Rennwagen muss dann da sein. Klappt das alles? Hast du diesen Zeitplan im Blick? Gibt es irgendwo Probleme? Irgendwelche Teile, die jetzt vielleicht kaputt gegangen sind, die du nachorganisieren musst. Und wenn der Tag dann geschafft ist, dann gibt es immer eine Teambesprechung. Das ist immer so ein Ritual abends. Da trommeln wir dann mal die ganze Mannschaft zusammen. Da sind wir dann auf den Events meistens immer so mit 40, 50 Leuten ungefähr. Die kommen dann alle zusammen, machen wir eine kleine Besprechung, was ist der Tag gut gelaufen, was ist der Tag schlecht gelaufen, so, ne? Wer kriegt nochmal eine besondere Auszeichnung? Das Essen hat wieder hervorragend geschmeckt, dann wird nochmal von dem Koch geklatscht. Und dann besprechen wir den nächsten Tag, was liegt an, wer muss wann wo sein. Und wenn das dann erledigt ist, dann bin ich meistens immer relativ K.O., gehe dann immer schon pennen. Die anderen trinken dann vielleicht noch ein Bierchen oder so, lassen den Tag nochmal Revue passieren und dann beginnt der nächste Tag, ja.
Man merkt ja aber, ihr habt da schon brutale Leidenschaft drin, was ja auch super ist, aber wie kann man sich denn da überhaupt dann auch motivieren, zu normalen Vorlesungen zu gehen während der Studienzeit?
Ich glaube, das ist mit das schwierigste Thema, ja, auf jeden Fall.
Also ich glaube auch, also viele von uns, die machen dann einfach länger, wie ich vorher schon angesprochen habe, also die versuchen einfach dann ein paar Klausuren zu schieben, hängen ein Semester dran. Wie man sich motivieren kann, dann in die Vorlesung zu gehen, klar, also man ist ja immer noch irgendwo Student, man muss die Brücke finden. Ich glaube, das ist einfach das Schwierigste und da gibt es ganz viele Beispiele, die sich dann in Einstein Motorsport verrennen und dann gibt es aber auch die anderen Beispiele, die sagen, ja, ich mache das für Einstein, das für Einstein, das für Einstein und dann kommen, dann machen sie aber Studium. Da einfach die Brücke zu finden, ist, glaube ich, für die Teammitglieder mit am schwierigsten und da tun wir uns, glaube ich, auch schwer, deswegen auch neue Leute zu finden.
Ja, voll, aber du musst halt immer so ein bisschen die Waage finden. Also ich finde, wenn die Leute bei Einstein Motorsport sind, dann haben die schon irgendwie so ein bisschen in den Genen, dass sie auch unter Druck wirklich performen können. So, ne? Und die Leute kommen dann an, wir konstruieren jetzt gerade wieder bis in Dezember rein, wahrscheinlich sogar noch ein bisschen in Januar und im Februar stehen die ersten Klausuren an und dann gibt es halt 2-3 Wochen, da wird dann Gas gegeben, ne? Da wird dann gelernt auf die Klausuren, dann werden die Klausuren geschrieben, hoffentlich dann alle bestanden und dann geht es halt weiter mit dem Rennwagen. Ne? Aber das gehört halt dazu. Ich sage auch mal, wenn die Leute zu uns kommen und sehr motiviert gleich reinstarten, wenn du nicht studierst, dann kannst du nicht hier sein. So, ne? Also das heißt, du musst diese Waage halten, du musst deine Klausuren bestehen, du musst deine Regelstudienzeit schaffen. So ist nicht. Aber sonst versuchst du natürlich, es macht halt brutal Spaß. Mhm. Ne? Also du prokrastinierst quasi schon bei Einstein Motorsport.
Jetzt macht ihr das ja aber auch irgendwo auch natürlich auch für eure Zukunft, dieses Einstein Motorsport. Mhm. Was habt ihr so ein bisschen vielleicht bis jetzt schon mitnehmen können aus der ganzen Zeit, wenn man immer sagt, ja, das und das habe ich aus meinem Studium mitgenommen. Was habt ihr denn von Einstein Motorsport bisher schon mitgenommen?
Boah, ich glaube erstmal viele, viele, viele gute Erinnerungen, die ich mich im Lebtag erinnern werde. Und für die Firma oder für mein Arbeitsleben später denke ich halt einfach ganz viel, wie Soft Skills, im Team arbeiten, aber auch Ingenieursleistungen, ja. Das ist ein bunter Mix und irgendwo auch Freunde fürs Leben gefunden.
Mhm. Ja, definitiv. Also der Zusammenhalt ist mega groß. Ich muss auch sagen, ich bin ja auch, ich bin genauso aus meiner Ausbildung rausgekommen, wie ich aus meinem Abitur rausgekommen bin, nämlich planlos, war dann wieder so, hängst in der Luft, was machst du denn jetzt? Ne? Und ich finde, hier bei Einstein habe ich das erste Mal dann wirklich erlebt, worauf ich Bock habe. Na, also du hast halt so viele verschiedene Bereiche, ob es Wirtschaft, Projektmanagement, Ingenieurswesen, ob es Qualitätsmanagement ist, du hast wirklich alles dort vertreten und da kannst du mal ausprobieren, ey, was liegt mir eigentlich? Bin ich der Ingenieur ist, der alles ausrechnet, der an einem Rechner lange arbeitet, sich tief in diese komplexen Themen reinarbeitet, bin ich mehr der Organisator, der im Hintergrund steht, bin ich mehr der Business macht, der mit den Sponsoren redet und normalerweise, wenn du Einstein Motorsport gemacht hast, weißt du danach, auf worauf du Bock hast. So, ne? Und das ist schon mal so wegweisend fürs Studium oder für die Zeit nach dem Studium riesengroß. Ne? Mhm. Und dann mit den Partnern zusammen ist natürlich noch viel geiler. Ne? Du weißt schon, worauf du Bock hast und dann hast du noch geile Unternehmen. Also meiner Meinung nach sind die Unternehmen eh sehr cool, die ein Formula-Student-Team unterstützen, weil die zeigen ja auch dementsprechend halt auch, dass sie halt Bock drauf haben, dass sie junge Leute unterstützen wollen. Und wenn du so ein Unternehmen dann noch an der Hand hast oder einen guten Kontakt hast, das ist eine Win-Win-Situation. Ne?
Mhm. Stichwort Partner und Sponsoren. Ohne die läuft, glaube ich, gar nichts bei euch. Wie erklärt man denn so Unternehmen, warum sie denn so ein Studententeam unterstützen sollen?
Also Ich glaube, die Sponsoren wissen schon mal ganz gut, worum es geht. Also die verstehen schon, dass da viele Leute sind, die neben dem Studium wirklich sehr viel leisten und auch sehr viel Know-how sich aufbauen während des Studiums. Und das ist natürlich dann dementsprechend irgendwie schon mal relativ interessant. Am liebsten laden wir sie natürlich zu uns ein. Ne? Kommt mal in die Werkstatt, kommt mal zu uns, wir führen euch mal rum und wir zeigen euch mal wirklich, woran wir hier arbeiten. Das ist mal das Beste, ansonsten bringe ich immer so eine kleine Präsentation mit, damit man sich wenigstens ein bisschen drunter vorstellen kann, was hier abgeht. Und für unsere Goldsponsoren, also die wirklich viel für unser Team geben, da organisieren wir auch mal ein Sponsorenfahren einmal im Jahr. Mhm. Das ist auch richtig cool. Also die Sponsoren haben die Möglichkeit, dann zu uns zu kommen und den Rennwagen zu fahren. Das sorgt auch mal für sehr viele lustige Erlebnisse, wenn die Sponsoren das erste Mal den Rennwagen fahren. Und ansonsten natürlich müssen die auch erstmal auf uns aufmerksam werden. Also wir versuchen da uns schon wirklich möglichst gut irgendwie zu verkaufen, irgendwie möglichst viel in die Richtung was zu machen, weil es halt vom Projekt abhängig ist. Und umso mehr Reichweite wir irgendwie generieren können, umso mehr Leute auf uns aufmerksam werden, umso besser ist es dann halt. Ne? Mhm.
So ein Auto ist ja kein Schnäppchen, was steckt da so drin? Könnt ihr da mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Also, oder ja, wie schafft ihr es auch dann jedes Jahr die...
Was schätzt du?
Ich habe ja so ein paar Zahlen hier bei mir stehen. Projektkosten größer als eine 500.000, Materialkosten circa 80.000.
Ja.
Ja, sowas also um den Dreh vielleicht.
Ich weiß nicht, also Materialkosten kann man wirklich sagen, so rund um eine 500.000 Euro. Mhm. Aber dazu kommt halt, dass wir das ja alles für einen Verein machen. Das ist, wenn wir jetzt noch das Ganze überspitzt sagen würden, wir verdienen wie Ingenieure, dann kommt man da locker über 1 Million Euro.
Okay.
Ja. Also es halt besteht halt aus den Kosten, die der Rennwagen einmal hat. Ne? Alleine die ganzen Produktionskosten, die Fertigungskosten, da ist bis schon bei 500.000 Euro. Und für den Cost-Report wissen wir ja ganz genau, was wir dafür bezahlen würden, wenn wir auch einfach unsere Stunden damit einberechnen. Und dann würde es tatsächlich in der Praxis 7 Millionen, also 1 Million Euro kosten oder über 1 Million Euro kosten, diesen Rennwagen in einem Jahreszyklus halt einmal zu bauen. Ja.
Mhm, beeindruckend, wirklich. Die Teile, wo ihr jetzt hier habt, das sind auch klar Eigenproduktion. Mhm. So ein Lenkrad, wenn ich das mal hier kurz in die Hand nehmen kann.
Ja, klar. Ja.
Wie geht man da vor? Also man hat hier 4 Knöpfe. Wir sind beim Radio, hier, klar, die Standbesitzer oder Standgäste können es sehen. Im Radio leider nicht, aber da gibt es 4 Knöpfe, 2 Regler. Sieht relativ spartanisch aus, also wenn man das so, so sonst kennt. Was steckt denn da so alles drin?
Ja, also zunächst einmal, die Knöpfe sind dafür da, um die richtigen Modi auszuwählen. Also wenn ich manuell fahren möchte, wähle ich meinen manuellen Modus aus, aber wir können auch Driverless fahren, das macht man dann auch.
Da haben wir noch gar nicht drüber geredet,
müssen wir mal ansprechen. Wenn ich Driverless fahren will, dann wähle ich eben den Driverless-Mode aus. Oder wenn ich auch verschiedene Daten mir auf mein Display ansehen will, dann mache ich das auch über die Knöpfe. Hinten habe ich Möglichkeit, mir immer eine von den vielen, ich sage jetzt mal, Fahrassistenzsystemen draufzulegen. Jetzt ganz einfach eine Slip-Control, dann kann ich die mir einfach beim Fahren entweder stärker oder schwächer stellen. Und die anderen sind eben da unten. TV, wie ich vorhin gemeint habe, Torque Vectoring, also diese Drehmomentenverteilung, die kann halt eben stärker oder schwächer sein. Mhm. Und Mode kann man sich eben auch mit einer dieser Fahrassistenten eben einfach belegen. Und das ist einfach, um beim Fahren nochmal sich anzupassen, weil halt doch Temperaturen anders sind, der Boden ist anders, vielleicht ist der Boden ein bisschen dreckig, etc. pp. Und dann kann man sich oft nicht vorbereiten, weil auf den Events hat man praktisch keine Chance, vorher auf die Strecke wirklich zu können. Mhm. Man hat keine Trainingssessions, wie es bei der Formel 1 ist. Man hat zwar eine Test-Area, die ist aber nicht die, wo wir am Ende fahren.
Ah, okay.
Und so ein Boden und so, ich sage jetzt mal 5 bis 10 Grad, die machen schon sehr, sehr, sehr viel aus. Und dann sind die einfach zum Adjusten, beim Fahren, genau.
Okay.
Und ansonsten, ja, wir haben noch einen Quick Release, um das halt eben schnell abzubekommen, weil der Fahrer muss innerhalb von 5 Sekunden aussteigen. Das wird zum Beispiel auch getestet, bevor man fahren darf als Fahrer. Und dann, ich glaube, ich bin einmal durch mit dem Lenkrad. Mehr gibt's nicht, ja.
Das sind natürlich viele verschiedene Materialien, die wir da haben. Ich will eine Sache, die ich hier mal kurz zeigen kann, das doch gerne mal in die Hand nehmen, ist Ding hier, also die Hörer
ich beschreibe es mal, es ist so das ist so ein schwarzes Brett, ich glaube, das ist, also man kennt das Muster, das ist dieses Carbon-Muster,
genau,
wo man in diversen Sportwagen immer findet. Und wenn man das mal in den Seitenanschnitt reinguckt, das sind dann so Rillen drin. Aber es ist relativ leicht, also für die Größe.
Genau, du kannst auch gerne mal versuchen durchzubrechen, wenn du Lust hast. Also versuch mal wirklich mit aller Kraft. Da bewegt sich in der Regel gar nichts.
Überhaupt nichts.
Das ist jetzt, wenn man einen Außenteil aus unserem Monocoque ausschneiden würde, dann würde das so aussehen.
Okay.
Also das ist quasi das, was dann im Endeffekt halt verbaut ist. Das ist so eine Vollcarbonstruktur, das sind so drei Lagen aus Carbon. Dann kommt da drin ist so eine Aluminiumwabe, die halt dafür da ist, um halt möglichst bestens halt diese Kraft aufzunehmen. Und hier sind nochmal wieder drei Lagen von Vollcarbon. Und das ist im Endeffekt das, was diesen Rennwagen halt aushält. Das ist extrem leicht. Das ist wirklich sehr, sehr leicht. Das ist sehr steif und sehr hart.
Ja.
Und unser ganzer Rennwagen besteht quasi aus diesem Material. Das ist sehr aufwendig herzustellen, sehr aufwendig zu produzieren und auch sehr teuer. Aber das ist das, was man im Rennsport verwendet. Und nachher auch beim Flugzeug zum Beispiel im Leichtbau sind auch Carbonplatten oder halt Glasfaserplatten halt so mit dabei. Ich weiß nicht, ob das halt nochmal hinstellen
kann. Ja, ich stelle es gerade mal hier hin.
Und das ist natürlich auch so eine Besonderheit, die wir bei uns in der Formula Student haben, dass wir da mit so hochwertigen Materialien arbeiten dürfen. Und sind wir jetzt auch gerade wieder dabei. Also die ersten Tests, wir waren gerade vorhin noch rum in der Werkstatt, da werden schon die nächsten Tests für die nächste Saison gemacht. Genau,
zum Thema Sicherheit, das war jetzt eben einer so eine Sache, die wir dann auch vorweisen müssen bei diesen technischen Abnahmen. Ja. Wir haben hier, das ist praktisch extra eine Testplatte, die wir auch zusätzlich zum Rennwagen herstellen müssen und testen müssen. Und dann zeigen wir eben anhand der Testdaten, hey, so und so viel hält es aus, bis eben dieser Knick in der Mitte
entstanden ist. Okay, also es ist quasi so der Sollpunkt so ein bisschen.
Genau.
Ja, genau.
Und das müssen wir alles vorher am Anfang der Rennwoche eben zeigen und beweisen, sage ich jetzt mal, damit wir überhaupt fahren dürfen. Und deswegen, habe ich mittlerweile ganz entspannt ins Auto hocken, weil ich weiß, dass meine Jungs das alles sicher und richtig machen.
Ich habe es vorher mal kurz angesprochen und ihr auch kurz driverless. Da wart ihr jetzt in Deutschland nicht ganz so schlecht, war eine relativ gute Platzierung, habe ich gesehen.
Ja.
Und was ist das denn nochmal genauer?
Driverless ist ganz besonders bei unserem Rennwagen, der fährt autonom. Das heißt, da muss kein Fahrer drin sitzen, der kann von alleine fahren.
Okay.
Den schieben wir dann quasi auf die Rennstrecke, dann aktivieren wir das System und der hat oben ein LiDAR-System dran. Das ist auch in modernen Autos zum Beispiel verbaut. Dann scannt der eigenständig die Strecke und fährt diese Strecke dann auch ab.
Okay.
Und das teilweise sogar schon schneller als die mit Fahrer. Das heißt, dadurch, dass man sich natürlich das Gewicht von dem Fahrer spart, diese 70 Kilo, 60 Kilo, ist man natürlich viel leichter mit dem Rennwagen unterwegs und dann fährt das Auto wirklich autonom, würde ich selbst denken, durch diese Strecke und das verdammt schnell.
Mhm.
Und das kann unser Rennwagen dementsprechend auch. Das machen nicht allzu viele Teams oder können auch nicht allzu viele Teams auf der Welt. Das heißt, da ist man schon hier oben, also in einem höheren Sektor mit dabei. Es ist sehr komplex, sehr kompliziert und braucht auch sehr viel Zeit, das wirklich sauber rauszutesten. Aber wenn es da mal funktioniert, das ist wahnsinnig beeindruckend zu sehen.
Welche Teams sind denn da so oben Weltspitze mit dabei neben euch?
Also wir konkurrieren zum Beispiel mit unseren Freunden aus Karlsruhe zum Beispiel.
Also Deutschland hat dann quasi mehrere Teams, oder?
Deutschland hat bis zu 80 Teams, ja.
Okay.
Also es gibt 80 Teams in Deutschland. Jede große Universität hat eigentlich ein eigenes Formula-Student-Team. Das heißt, da schon sehr breit aufgestellt.
Mhm.
Dann gibt es in Österreich zwei Teams, die uns da ein bisschen die Weltrangspitze strittig machen. Das heißt, da gibt es noch starke Konkurrenz von zwei Teams. Einmal aus Graz und einmal das Joanneum-Team. Und hier in Deutschland sind es dann eigentlich auch so ein bisschen die Teams hier aus dem baden-württembergischen Raum, beziehungsweise Dresden teilweise noch mit dazu. Und Stuttgart, dann dementsprechend Karlsruhe. Und das sind so die Skills zu schlagen.
Also die Schwaben, die sonst immer mit den Autos gut drauf haben, mit den normalen, können auch offenbar Studierende gut ausbilden. Ihr habt vorher gesagt, ihr seid ein Team von 80 Personen. Man hockt vielleicht auch viel aufeinander, viele Monate. Was hält denn so ein großes Team über Monate zusammen und vor allem, wenn es mal nicht so läuft?
Boah, das ist
die Leidenschaft.
Schwierige Frage. Ja, Leidenschaft auf jeden Fall. Wenn es mal nicht so läuft, dann ist aber auch schon teilweise echt Krise. Also das lässt sich nicht aus, wenn man mal 80 Stunden zusammen eine Woche gearbeitet hat, dass man sich da mal ein bisschen die Haare bekommt.
Mhm.
Aber da muss man einfach mit umgehen können. Ne? Das gehört einfach auch dazu. Das muss man auch lernen fürs Arbeitsleben später, dass man damit umgehen muss. Und ich sag mal, nach jedem Tief kommt man nicht auch wieder ein Hoch.
Mhm.
Also das kennt man auch aus seinem ganz normalen Umfeld. Ne? Wer aufgibt, der... Also das kann ich auch nicht so gerne leiden, das heißt, wird nicht aufgegeben, das heißt, wird immer wieder versucht, es wird weiter versucht und wenn man das dann wirklich mit Leidenschaft weiter durchzieht, dann kommt man auch an den Punkt, wo es dann klappt und dann ist man einfach umso stolzer darauf, dass er wieder funktioniert. Aber wenn ich mal sagen müsste, was das Team so das Jahr über zusammenhält, ist wahrscheinlich Tiefkühlpizza und Energydrinks.
Ja. Ja. Gab es denn schon mal einen Moment, wo ihr gesagt habt, oh, das hat das euer Team mal so richtig zusammengeschweißt? Oder war es der Sieg in Frankreich?
Boah, also dieses Verlieren auf Hockenheim und dann das Gewinnen auf Frankreich, ich glaube, das war für die ganze Truppe, die da anwesend war, schon echt krass.
Ich glaube, ein Meilenstein ist immer die allererste Fahrt im Jahr. Das, ja, ist, auch immer, das ist auch immer, ja, so ein Meilenstein, wo man dann wirklich merkt, okay, jetzt hat jeder Bock, weil da hat jeder wirklich ein halbes Jahr konstruiert, 2-3 Monate zusammengebaut und dann sieht man, auch am Anfang eher langsam, das Auto das erste Mal fahren und da geht jedem auch wirklich das Herz auf und denkt, oh, zum Glück funktioniert es und seine Baugruppe hält und das schweißt dann. Ich glaube, das ist auch so ein Moment in der Saison, der immer sehr prägend ist,
ja,
würde ich jetzt mal sagen.
Ja, wir haben da ja auch so Meilensteine, also wir haben uns so Meilensteine festgelegt, jetzt zum Beispiel der Design Freeze, dann darf nichts mehr an der Konstruktion vom Auto verändert werden. Das heißt, der Stand wird eingefroren, das Design wird gefreezed, sag ich mal. Und wenn das dann durch ist und wirklich alles geklappt hat in dem Zeitplan, ist schon mal echt toi toi toi, also dann haben die Leute schon mal ordentlich was gerissen. Dann wird das Auto jetzt gebaut, dementsprechend, und das ist dann so das erste Mal zum Beispiel, wenn das Monocoque aus der Form rauskommt, das wird in so einem riesigen Ofen gebacken und dann enthüllt man das quasi wie so ein Geschenk, was man auspackt. Und wenn das da sauber rausgekommen ist, dann ist ja auch mal eine große Feier, dann freuen sich alle und dann sind alle echt auch mega stolz drauf. Und dann, wie gesagt, was Maurice gesagt, die erste Fahrt ist natürlich dann echt schon auch sehr bewegend und dann das erste Event und dann geht's ab, ne?
Ja, ich lieb's ja schon, wenn ich die Folie vom Handy so abmachen kann beim ersten Mal,
ja,
und
ja, ja,
dann,
ja,
dann, wenn man so ein ganzes Teil daraus bekommt. Sehr cool. Ja, was ich noch ganz spannend finde oder so, ihr seid ja auch Studententeam, gibt es irgendwelche Aufnahmerituale für die Neuen beim Team?
Also grundsätzlich haben wir natürlich so ein bisschen das Standardprozedere, also bei uns wird auch ein Bewerbungsgespräch geführt, das heißt, da wird so ein bisschen abgecheckt, ey, hat die Person wirklich Bock, so ist die motiviert, vielleicht bringt sie sogar schon ein bisschen Vorerfahrung, was natürlich optimal ist, ne? Und da kann man dann schon so ein bisschen abchecken, wie sieht's aus, und dann werden die ins Team aufgenommen und dann gibt's halt so die ersten Aufgaben und dann versteht man schon, ey, sind die Leute, wo kann man sie gut einsetzen, wo haben sie Bock drauf, aber wir haben jetzt kein so ein geheimes Aufnahmeritual, wie es dann manchmal, wie man es denn so manchmal hört.
Ja, okay. Kommen wir nochmal zu 2026, worauf freut ihr denn euch auf der oder in der kommenden Saison am meisten?
Oh, gute Boah. Frage.
Ich freue mich auf FSG. Einfach weil ich glaube, nach der Niederlage,
ja,
war keine Niederlage, wir waren trotzdem noch sehr, sehr gut, aber dem eher etwas schlechteren Resultat, ja, aus letztem, ja, Jahr, einfach zurückzukommen und zu zeigen, hey, wir haben es eigentlich wäre das so schon letztes Jahr passiert.
Ich habe ja meine Rolle jetzt zum Beispiel weitergegeben, das heißt, es gibt jetzt eine neue Projektleitung, das sind 3 Leute aus unserem aktiven Team. Und ich glaube, wenn die ihre erfolgreiche Saison hinter sich haben und dann so drauf zurückblicken können und ich dann auch weiß, dass ich irgendwie das Beste dafür getan habe oder das Beste dafür getan habe, dieses aktive Team so zu unterstützen, dass sie auch diesen Erfolg erleben dürfen, dass sie auch so stolz auf dieses Projekt sind und dass sie auch so zusammenschweißt. Ich glaube, das ist für mich mein Moment. Da schaue ich auch am meisten drauf hin. Mhm. Ich will einfach, dass die es halt auch krachen lassen, dass sie halt auch richtig, richtig geil performen. Und das gönne ich denen auch vom ganzen Herzen. Ja.
Gibt es denn ein Ziel, dass ihr euch intern gesteckt habt für nächstes Jahr?
Top 5 auf jedem Event, ja.
Auf jedem Event?
Ja.
Das ist doch mal eine Ansage. Sehr cool, dann kommen wir auch langsam mal sicher zum Ende. Wenn jetzt zum Beispiel jetzt Studierende zuhören bei dem Podcast, warum sollte man denn bei Einstein Motorsport mitmachen? Warum macht es denn so Bock?
Naja, irgendwo für seine eigene Zukunft, das Thema hatten wir vorher schon angesprochen, aber auch irgendwo, man findet Freunde, man hat eine Community, man ist connected an der Hochschule. Hey, hast du mal die Vorlesung von dem, hast du Altklausuren von dem Professor? Aber auch irgendwo Freunde zu finden, Anschluss zu finden, auch irgendwo connected zu der Hochschule zu sein, also zu den Laboren oder dies oder das. Oder man kann bei uns auch sehr, sehr gut Studienarbeiten machen, Bachelorarbeiten oder auch Masterprojektarbeiten. Also ich glaube, das sind so mit die Hauptgründe, oder? Habe ich was vergessen, Jonathan?
Ja, ich glaube, wenn du einfach ein motivierter, junger Mensch bist, der Bock hat, auch ein bisschen was zu reißen, der Lust hat, neben dem Studio noch ein bisschen mehr zu machen, dann ist ein Formula Student Team genau das Richtige. Also da sollte man hingehen, um wirklich Gas zu geben. Da hast du richtig geile Leute und das verspreche ich. Also da kommen wirklich von überall richtig coole Leute zusammen. Da hast du ein geiles Projekt. Du darfst einen Rennwagen bauen als Student. Du darfst mit richtig teuren Sachen richtig geilen Scheiß machen. Und da kann man eigentlich nur Bock drauf haben. Also selbst ob man jetzt aus der Automobilbranche kommt oder ob man nicht aus der Automobilbranche kommt, ob man damit was zu tun hat oder nicht, ist eigentlich völlig egal. Wir nehmen jeden und das ist wirklich, also Maurice hat es vorhin mal kurz erwähnt, das sind Momente, die vergisst du dein Leben lang nicht. Das ist eine Zeit, die du dort hast als Student. Ich glaube, das ist das, was denn einem die Eltern dann immer sagen, so, du bist Student, Jonathan, ne? Jetzt musst du mal was erleben, das ist die beste Zeit im Leben, so, ne? Und diese beste Zeit neben dem Studium, das kann man eigentlich schon Motorsport haben, ja.
Dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Erfolg für 2026, auf ein sehr, sehr erfolgreiches Jahr. Und toi, 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 dass jede Schraube hält, Maurice und Jonathan von Einstein Motorsport.
Vielen lieben Dank, danke.
Dankeschön.
Das Donau 3 FM Weihnachtsmarktradio. Direkt vom Ulmer Münsterplatz auf deine Ohren.
Jeden Tag eine neue Folge. Klingt mit Glühwein sogar noch besser. Donau 3.